Vorarlberg bewegt. Vorarlberg live.
Recht herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Vorarlberg live, die Nachrichten der Woche. Heute haben wir für Sie wieder TV Plus Charts im Gepäck, und zwar die meistgelesenen und interessantesten Geschichten der Woche. Zudem waren meine Kolleginnen wieder auf der Straße unterwegs und haben für Sie die Menschen befragt. Landesrat Daniel Allgäuer, vielen Dank für den Besuch hier bei uns im Studio.
Sehr gerne.
Herr Landesrat, 15 Jahre lang waren Sie Landtagsabgeordneter, jetzt sind Sie Landesrat. Wie fühlt es sich an in dieser neuen Rolle?
Die 15 Jahre als Abgeordneter waren eine sehr tolle Zeit für mich, sehr spannend. Und natürlich habe ich ein Stück weit gewusst, was mich erwartet. Es ist natürlich zeitlich sehr, sehr intensiv, diese Zeit in der Regierung jetzt als Landesrat tätig zu sein. Aber überraschend war es in Wahrheit nicht.
Mhm. Spüren Sie jetzt ein bisschen einen höheren Druck oder Erwartungshaltung, wenn man unterwegs ist, von den Menschen, die sich von Ihnen erwarten, dass Sie diverse Dinge umsetzen oder gleich auf Sie zukommen, weil Sie sich etwas wünschen würden?
Es ist in Wahrheit gar kein großer Unterschied, weil auch in der Zeit als Abgeordneter hast du sehr viele Interventionen bekommen von Menschen, die Probleme hatten, Problemstellungen hatten, wo man auch helfen konnte, das ein oder andere Mal weiterhelfen konnte. Und das ist im Wesentlichen unverändert bis jetzt. Es ist halt die andere Seite des Landtagsparlamentes, Vorarlberger Landtag gesetzgebend und jetzt in der Regierung, wo wir von Seiten des Landtages kontrolliert werden.
War das immer schon irgendeine Position, wo Sie sich gewünscht hätten, dass Sie die mal innehaben? Oder wäre Ihnen eigentlich der Feldkircher Bürgermeister irgendwann mal viel lieber gewesen? Weil das waren Sie ja schon mal in der Stichwahl.
Ich gebe ganz offen zu, Landesrat ist nicht auf meiner Agenda gestanden, aber das hat sich so ergeben. Mir hat die Zeit in der Feldkircher Stadtvertretung dann als Vizebürgermeister bis letztes Jahr im Dezember sehr, sehr gut gefallen, weil man sehr nahe am Menschen ist. Ich wollte ursprünglich, das sage ich jetzt ganz offen, aus der Politik aussteigen. Deshalb habe ich letztes Jahr im Dezember den Vizebürgermeister zurückgelegt. Und dann bin ich in Gespräche gegangen mit einem Kollegen auf der Landtagsebene, mit Klubobmann Christoph Pitschi zum damaligen Zeitpunkt noch, und habe auch gesagt, ich habe eine sehr tolle Nachfolgerin in Feldkirch mit der jetzigen Vizebürgermeisterin Andrea Kerbleder, da sind wir sehr, sehr gut aufgestellt, und habe auch gesagt, im Land, da habe ich gute Nachfolger und hätte mir durchaus auch vorstellen können, Februar dieses Jahres gänzlich aus der Politik auszusteigen. Und dann haben meine Kollegen aus der Politik, auch Christoph und so weiter, appelliert, ich soll noch einmal kandidieren, und sie haben mich auch überzeugt damit, ja.
Jetzt ist es ja so, Sie sind natürlich einer der erfahrensten in Ihrer Fraktion, und zudem ist es ja auch so, wenn Sie 15 Jahre Landtagsabgeordneter waren, in der Opposition, muss man ja dazu sagen, jetzt haben Sie das Gestalterische. Ist es das gewesen auch, wo Sie im Hinblick auf die Wahlen, wo Sie ja schon sehr im Umfragehoch waren, gereizt hat?
Man könnte ja sagen, man möchte die Lieder, die man schreibt, auch singen. So gesehen stimmt das, ja. Verantwortung zu übernehmen und zu gestalten liegt mir per se sehr gut. Das hat mich immer schon zufriedengestellt. Das bin ich auch gewohnt von meiner angestammten Tätigkeit als Landwirt. Wir haben 2, 3 Betriebe, die wir führen. Und jetzt meine Söhne führen. Ich habe diese vor 10 Jahren schon übergeben, aber das liegt mir sehr gut, ja.
Jetzt eines Ihrer Ressorts ist Sicherheit. Sicherheit ist natürlich auch immer sehr große subjektive Wahrnehmung. Was planen Sie, was haben Sie auf der Agenda in den nächsten Wochen, aber in Ihrer Amtszeit, damit das subjektive Sicherheitsgefühl bei den Menschen auch wieder höher wird?
Es muss insgesamt das Sicherheitsgefühl steigen. Und ich sage immer, sehr zentral, die Sicherheit ist ein Grundbedürfnis der Menschen und der beste und sicherste Garant für ein friedliches Zusammenleben. Und dieser Satz umschreibt alles, was ich eigentlich möchte. Man muss auch dazu sagen, dass Sicherheit keine Selbstverständlichkeit ist. Das Gegenteil ist der Fall. Wir haben gut dazu zu schauen. Es braucht hier eine klare, wenn auch harte Sprache für das, was wir wollen und was wir nicht wollen. Und wenn wir uns umschauen in Europa insgesamt, und wir sehen hier in europäischen Großstädten Situationen, wo es Situationen gibt, wo die Menschen nicht mehr sicher leben können, in den Abendstunden die Polizei teilweise nicht mehr einfahren kann in gewisse Sektoren oder Viertel in diesen Großstädten, dann meine ich, müssen wir sehr, sehr gut dazuschauen. Wir haben die Verantwortung auch in Vorarlberg hier, entsprechende Hausaufgaben zu machen. Es gibt auch bei uns, wenn man nicht hören möchte, aber es gibt solche Hotspots auch in Vorarlberg. Ich denke hier insbesondere an den Dornbirner Bahnhof, ich denke auch an andere Bereiche im Vorarlberg, jeder weiß, was damit gemeint ist. Da gilt es sehr, sehr genau dazu zu schauen, dass diese Sicherheitsproblematik nicht nach Vorarlberg überschwappt. Und hier eine klare Aufgabe hat natürlich die Polizei in diesen Fragen. Und die Polizei, das ist Hausaufgabe der Vorarlberger Politik, die Polizei entsprechend auszurüsten, auch das Gefühl zu geben, wir stehen hinter ihnen, entsprechende Anreize auch zu schaffen, dass die Polizei hier weiß, die Politik ist ein verlässlicher Partner. Und das wurde auch im Vorarlberger Regierungsprogramm so festgehalten, dass wir zu 100% hinter der Exekutive auch stehen.
Wenn Sie den Dormener Bahnhof ansprechen, das natürlich am meisten in den Schlagzeilen. Jetzt wissen wir, es gibt dort eine eigene Polizeistation. Jetzt sage ich nur subjektiv, gefühlt hat sich die Situation dort trotzdem nicht verbessert. Jetzt die Stadt selbst hat es ja auch schon reagiert, es sollen ja mehr Polizeistreifen geben. Sehen Sie auch, dass nur höhere Präsenz etwas helfen kann oder auch digitale Überwachung, Videoüberwachung, sind das die Themen?
Es wird am Ende des Tages alles brauchen und in diesem Fall diese zwei Maßnahmen brauchen. Es braucht eine verbesserte Abstimmung zwischen PI und auch der Gemeindepolizei, wenn man so möchte. Es braucht hier moderne neue Mittel auch der Überwachung, das ist selbstverständlich. Das Sicherheitsgefühl muss gesteigert werden und vor allem, wenn Sie mit der Bevölkerung sprechen, mit Frauen sprechen, die sich sehr oft auch an Abendstunden und so weiter nicht wohlfühlen an diesen öffentlichen Plätzen, das Sicherheitsgefühl gehört insgesamt massiv gesteigert, ja.
Jetzt, das lastet dann natürlich auf den Beamten und Beamtinnen der Polizei, sei es bei der Stadtpolizei, sei es bei der Bundespolizei, die ja dann auch patrouillieren wollen. Wie kann man denen auch den Rücken stärken, auch unter dem Aspekt, dass ja der Respekt vor der Exekutive immer mehr abgenommen hat? Wir finden uns da offensichtlich in einem gesellschaftlichen Wandel. Das hätte es vermutlich zu Ihrer Zeit nicht gegeben, dass man den Beamten und Beamtinnen zum Teil so begegnet wird.
Das stimmt, insofern, dass der Respekt gegenüber den Beamtinnen und Beamten massiv abgenommen hat. Hier gilt es einerseits, Bewusstseinsbildung voranzutreiben, aber natürlich auf der einen Seite auch dazu zu schauen, aus Sicht der Polizisten diesen Beruf entsprechend attraktiv zu machen. Darunter meine ich, das eine sind die Planstellen, die wir immer haben und über die wir diskutieren. Aber diese Planstellen mit Polizistinnen und Polizisten zu befüllen, das ist schon mal die ursprüngliche Aufgabe. Dann die bessere Ausrüstung in Bezug auf Ausrüstungsmaßnahmen, auch Sicherheit aus Sicht der Polizisten, das zu forcieren und zu steigern. Und natürlich auch der dritte Punkt ist aus meiner Sicht, die Attraktivität insgesamt im Polizeiberuf zu stärken.
Ist das etwas, wo Sie auch aus der Polizei hören, vor allem wenn es um die Ausrüstung und Equipment geht, dass man da... Wäre das auch etwas, wo man schnell helfen kann? Oder liegt das eigentlich gar nicht dann in Ihrem Kompetenzbereich, sondern müssen wir da nach Wien?
Es gibt Bereiche, die liegen auf oder eindeutig in Bundeskompetenz, das ist richtig. Aber wir können beispielsweise, gibt es gute Modelle im Land Vorarlberg, ich denke hier an die Gemeinde Hart, wo dieses sicher Wohnen, wo Wohnquartiere, gemeinnütziger Wohnbau und so weiter versucht wird, einen Polizisten, eine Polizistin für eine Anlage zu gewinnen. Sie hat hier die Möglichkeit, vergünstigt zu wohnen und steigert dadurch insgesamt in diesem Bereich die Sicherheit. Das sind gute Modelle, die wir weiter ausrollen wollen, auch im Bereich des Bundesheers.
Jetzt kommt immer wieder, wird davon gesprochen, von der sogenannten Westzulage für Polizisten und Polizistinnen. Wie sehen Sie die Chancen für eine sogenannte Westzulage, dass man hier den Polizisten und Polizistinnen wirklich auch mehr bezahlen könnte, weil die Lebenshaltungskosten einfach höher sind?
Die Westzulage für Vorarlbergs Polizistinnen und Polizisten ist eine alte Forderung, die natürlich aufrechterhalten wird. Hier gilt es auch, Gespräche zu führen, mit dem Bund in diese Richtung zu wirken, dass hier entsprechende Zulagen erfolgen. Ich weiß, diese Forderung ist sehr alt, aber sie ist nach wie vor aufrecht, ja.
Aktuell bestimmen die Schlagzeilen natürlich auch die Vorkommnisse in Syrien und den Umsturz, den es dort gegeben hat. Jetzt hören wir zum Beispiel schon aus Deutschland den Jens Spahn, der gefordert hat, dass man jedem Syrer 1.000 Euro gibt und einen Freiflug zurück in Ihre Heimat. Wie sehen Sie solche Forderungen? Könnten Sie sich sowas auch für Vorarlberg vorstellen?
Wenn wir uns die Zahlen konkret anschauen, dann haben wir derzeit, was die syrischen Staatsangehörige anbetrifft, haben wir um die 300 Menschen in der Grundversorgung. Derzeit, ich bin froh darüber, dass die Asylverfahren ausgesetzt wurden, österreichweit ausgesetzt wurden, der Familiennachzug jetzt gestoppt wurde, das sind richtige Maßnahmen, die gesetzt wurden. Ich habe als eine der ersten Reaktionen am Montag dieser Woche bereits gesagt, man wird sich die Situation vor Ort sehr, sehr genau anschauen müssen, vor allem deshalb, weil wir noch nicht zu 100% beurteilen können, welche Kräfte heraufgespült wurden. Ich habe das verglichen damals mit der Gaddafi und dem arabischen Frühling. Hier wurden radikale Kräfte heraufgespült. Allerdings sehe ich jetzt schon die Möglichkeit, auch Asylwerber entsprechend abzuschieben, weil sich die Situation grundlegend geändert hat. Es gilt hier aber noch einige Tage, Wochen abzuwarten und dann ist das zu vollziehen, ja.
Dass man es dann verantwortungsvoll machen kann.
Ja.
Wenn wir grundsätzlich bei der Migration sind, jetzt wissen wir, das Bevölkerungswachstum in Vorarlberg ist rückläufig. Ich glaube, es hat sich zum letzten Jahr halbiert. Werden wir ohne Migration auskommen in Vorarlberg, was, wenn wir den demografischen Wandel uns ansehen, oder glauben Sie, es geht auch ohne?
Wenn wir über Migration sprechen, dann spreche ich über gezielte Migration, über Schlüsselarbeitskräfte, über Menschen, die wir hier brauchen, Mangelberufe oder Berufe, die bei uns nicht entsprechend besetzt werden können. Das ist gezielte Ansiedelung solcher Menschen. Und was wir bis dato hatten, seit dem Jahr 2015 und dann steigern bei den weiteren Jahren, dass hier sehr oft das Asylamt missbraucht wurde. Es hat sich auch sehr oft um Wirtschaftsflüchtlinge gehandelt. Und da, glaube ich, muss man sehr, sehr genau unterscheiden.
Muss man auch schauen, dass jene, die man will hier, auch sogenannte Experts etc., viele fühlen sich ja nicht wohl im Vorarlberg. Also Fachkräfte, die aus anderen Teilen von Europa kommen, muss man auch, wenn es um Integration von solchen Menschen geht, da einen mehreren Fokus drauflegen, oder ist das Sache der Betriebe, die diese Fachkräfte herholt?
Das ist aus meiner Sicht eine gemeinsame Verantwortung einerseits der Politik und des Landes und auf der anderen Seite natürlich auch eine Verantwortung des Betriebes, der solche Leute herholt.
Jetzt gibt es ja den sogenannten Vorarlberg-Kodex. Sind da auch Erweiterungen geplant, oder ist das so, wie er beschlossen worden ist, ist das mal die Rahmen, sind das die Rahmenbedingungen?
Der Vorarlberg-Kodex umfasst im Wesentlichen drei Bereiche. Das ist der Bereich der Sprache, der Bereich der Werte, unverständlich, also Gesetze einzuhalten, non a net, und dann der dritte Bereich, im Bereich der Asylwerber, der gemeinnützigen Arbeit. Das hat es bis jetzt gegeben. Allerdings haben wir ganz gezielt von seitens der Regierung, ÖVP und Freiheit, darauf hingewirkt, dass es in Zukunft mit Sanktionen verbunden ist. Und wenn diese Werte nicht eingehalten werden, diese drei Forderungen nicht eingehalten werden, dann gibt es auch entsprechende Sanktionen, die auch umgesetzt werden.
Wenn es um Sprache geht, Sprache ist sicherlich der Schlüssel für eine gelingende Integration. Jetzt wissen wir, das können Sie nicht alles in Ihrem Ressort lösen, sondern das Bildungsressort braucht es dazu. Ja, wie sehen Sie oder wie würden Sie beurteilen, dass diese Zusammenarbeit funktioniert?
Sprache ist eine Querschnittsmaterie, so wie auch Integration insgesamt. Und da sind wir gut aufgestellt und die Vorarlberger Landesregierung steht geschlossen hinter dieser Position des Vorarlberg-Kodex mit entsprechenden Sanktionen.
Bei Sprache, das haben wir einerseits natürlich Migranten und andererseits ist es aber so, dass eine Studie erbracht hat, dass 27% der Erwachsenen in Österreich Schwierigkeiten mit Lesen und Schreiben haben. Ich glaube, in Vorarlberg sind wir da bei 21%. Gibt es Maßnahmen, Initiativen, Ideen, wie man diese Grundkompetenzen auch in der Erwachsenenbildung fördern kann?
Da gibt es aus meiner Sicht schon entsprechende Angebote, sind mir bewusst. Ich weiß, Volkshochschule Gözis und andere Träger, die hier tätig sind, und es gilt halt, diese Angebote entsprechend zu nutzen. Ja.
Wie würden Sie sehen, wird es eine Ganztagesschule oder Ähnliches, zum Beispiel auch bei Kindern, würde es etwas fördern, damit man die Sprachkompetenzen erhöhen könnte?
Schauen Sie, ich bin nicht der Bildungssprecher der FPÖ und auch nicht der Regierung, aber
Sie müssen ja zusammenarbeiten, es spielt ja beides ineinander.
Ich wünsche mir eine Schule, wo am Ende des Tages die Schüler lesen und schreiben können, auch rechnen können, natürlich die Grundkompetenzen beherrschen, so wie es früher einmal der Fall war. Was auf der Etikette der Schule steht, als Überschrift dasteht, ist mir Bovidl, sage ich ganz offen, entscheidend ist, dass die Grundkenntnisse vorhanden sind. Mhm. Das hört man sehr oft auch aus dem Bereich der Wirtschaft, dass jetzt junge Menschen sehr oft in den Beruf kommen, eine Lehre machen und diese Grundkompetenzen komplett fehlen. Das halte ich für sehr, sehr schlecht. Ja.
Etwas, wo Sie zuständig sind, ist aber das Thema Staatsbürgerschaften. Erhält man Staatsbürgerschaften in Österreich zu schnell? Wie sind Sie da mit dem System grundsätzlich zufrieden? Oder...
Die Staatsbürgerschaft steht aus unserer Sicht am Ende eines gelungenen Integrationsprozesses. Wir stehen klar und eindeutig dazu, dass es nicht aufgeweicht werden soll, sondern die derzeitige Regelung auch für die Zukunft Bestand haben soll.
Kann man das messen, ob jemand erfolgreich integriert ist? Wie würden Sie es messen?
Das sind schon die wesentlichen Parameter, die ich genannt habe. Das ist die Sprache. Das ist die Wertediskussion und letztlich auch, ob jemand in Beschäftigung ist, ob er in der Mindestsicherung ist, ob er Sozialhilfe bezieht oder ob er sich selbst erhalten kann. Das sind die wesentlichsten Kriterien.
Jetzt hört man in Vorarlberg immer wieder, dass es auch durchaus Parallelgesellschaften gibt. Ist das auch etwas, das Sie verorten in verschiedenen Gemeinden, wo man sieht, man muss nicht Deutsch können oder sonst irgendwas, sondern man kann auch so einkaufen gehen und man erhält alles, ohne dass man überhaupt ein Wort Deutsch sprechen muss.
Ja, aber da sind wir uns, glaube ich, einig, sowohl in der Bevölkerung als auch in der Politik, dass wir das nicht wollen und dass wir alles unternehmen müssen, Anstrengungen setzen müssen, dass es nicht in Zukunft auch der Fall ist. Und es gibt hier Bestrebungen, es gibt genügend Angebote. Entscheidend ist, dass diese Angebote genutzt werden.
Muss man mehr in die Communities rein? Ist das etwas, wo Sie auch den Weg suchen werden, in den Communities ins Gespräch zu kommen? Oder ist man schon auf Sie zugekommen vielleicht?
Ja, schon des Öfteren. Es hat ja auch beispielsweise Gespräche gegeben mit OK Zusammenleben. OK Zusammenleben hat eine Brückenfunktion im Land Vorarlberg, die ist völlig unbestritten, betrifft die Themenbereiche Zusammenleben als auch Integration. Ich habe mich schon öfters ausgetauscht, war schon auf der Jahreshauptversammlung von OK Zusammenleben und wir werden diese Institution entsprechend der Bedeutung auch in Zukunft aufrechterhalten und es gibt hier alle Absichten, diese auch in Zukunft so unverändert zu unterstützen.
Mhm. Abschließend noch auch das Thema Energie liegt bei Ihnen so. Jetzt gibt es beim Thema Energie und erneuerbare Energien drei große Themen, Photovoltaik, zum Beispiel Windkraft und Wasserkraft. Ist das der Weg, den Vorarlberg weiterhin fördern sollte und auch unterstützen sollte, sowohl sei es im privaten Bereich als auch im unternehmerischen Bereich, dass man weiterhin fördert, dass Unternehmen in Photovoltaik investieren und das auch gefördert wird?
Die Energieautonomie wurde im Jahr 2009 einstimmig im Vorarlberger Landtag beschlossen. Das ist eine sehr tolle Sache, ist keine Selbstverständlichkeit, dass alle dahinter stehen. Und die Energieautonomie mit den Zielsetzungen wird auch in Zukunft beibehalten werden. Wir haben hier die Wasserkraft als bedeutendste Energiequelle, erneuerbare Energiequelle im Land Vorarlberg. Als zweites ist zu nennen die Biomasse, zweitstärkster Energieträger im Bereich der Wärme und dann schon der Bereich der Photovoltaik und ganz abgeschwächt in Zukunft natürlich neue Technologien. Was mir persönlich wichtig ist, ist in diesem Bereich zu sagen, dass wir technologieoffen sein sollen und auch müssen. Es gibt hier extreme Fortschritte in diesen Bereichen und es gilt, diese Techniken, diese neue Techniken zuzulassen und auch entsprechend zu nutzen.
Abschließend noch, jetzt wissen wir, viele Menschen in Vorarlberg, die investieren eben bei der Haussanierung, in Dämmung etc. oder in Photovoltaik, damit sie Energie sparen oder selbst erzeugen können. Muss man sich auch dort diese Dinge anschauen? Gibt es da zu viele Auflagen und zu viel Bürokratie in diesen Bereichen? Wie verorten Sie das?
Das ist völlig richtig, die Aufnahme, die Bestandsaufnahme. Deshalb haben wir in Kürze im Vorarlberger Landtag das Thema dieser Beschleunigungsverfahren für erneuerbare Energieträger Das werden wir nächste Woche auf Regierungsebene schon präsentieren können. Hier gibt es ganz massive Ansätze in diesem Bereich der erneuerbaren Energieträger, entsprechende Beschleunigungsverfahren durchsetzen zu können.
Abschließende Frage: Weihnachten steht vor der Tür. Wie wird Landesrat Daniel Allgäuer Weihnachten verbringen und feiern?
Zu Hause, wie immer, in meiner Familie. Das gefällt mir sehr gut.
Und was gibt's? Gibt es ein klassisches Weihnachtsmenü, das es bei Allgäuers jedes Jahr gibt? Oder darf das immer unterschiedlich entscheiden? Oder wie funktioniert das bei Ihnen?
Da bin ich ganz offen. Das entscheidet immer meine Frau mit meinen Kindern zusammen. Ja. Es gibt sehr unterschiedliche
Gerichte. Dann wünschen wir schöne persönliche Feiertage und Weihnachten. Vielen Dank für den Besuch hier bei uns im Studio und einen guten Rutsch ins neue Jahr.
Vielen Dank für die Einladung.
Dankeschön. Und das Gespräch mit Landesrat Daniel Allgäuer haben wir aus Termingründen vor der Sendung aufgezeichnet. Und jetzt geht's weiter mit den V-Plus-Charts, den meistgelesenen Geschichten der Woche.
Bei der Angelobung von Landeshauptmann Markus Wallner in Wien am 11. November folgen kritische Fragen seitens der SPÖ bezüglich der Kosten und möglicher parteipolitischer Vermischung. In einer Anfrage erfragte Reinhold Einwallner Details zur Delegation und den entstandenen Kosten. Wallner erklärte, dass die 15-köpfige Delegation bestehend aus Familienmitgliedern, Mitarbeitenden und persönlichen Wegbegleitern keine öffentlichen Mittel für private Zwecke nutzte. Die Gesamtausgaben beliefen sich auf 6.932,83 €, die privat finanzierten Empfangskosten auf 3.017 Euro. Die SPÖ hinterfragte zudem die Veröffentlichung von Fotos in parteinahen Kanälen, die jedoch durch erhobene Nutzungsrechte gedeckt waren. Hermann Färcher, seit fast 15 Jahren Tourismusdirektor in Lech, wird Ende Januar 2025 von seinem Amt freigestellt. Der Grund für sein vorzeitiges Ausscheiden ist ein erheblicher Schuldenberg in Höhe von 2,2 Millionen Euro, den die Lech-Zürs Tourismus GmbH angehäuft hat. Diese Verschuldung wird vor allem der Corona-Pandemie zugeschrieben. Färcher kritisiert die politischen Kämpfe im Tourismusbeirat und fordert eine Entpolitisierung des Gremiums. Trotz stabiler Nächtigungszahlen sieht er im Sommertourismus weiteres Wachstumspotenzial. Der Landesrechnungshof prüft derzeit die finanzielle Situation des Unternehmens, während Fechters Position vorerst durch bestehende Führungskräfte überbrückt wird. Nach einem dramatischen Jahr des Überlebens in einem Auto, bedingt durch den Verlust seines Jobs und seines Zuhauses kurz vor Weihnachten 2023, fand der 73-jährige Edi aus Vorarlberg dank der Herzlichkeit der Familie von der Loy eine neue Perspektive. Edi, der zuvor als Hausmeister und Chauffeur tätig war, erlitt gesundheitliche Rückschläge und kämpfte mit sozialer Isolation. Familie von der Loy bot ihm zunächst ein bleibendes Zuhause in ihrem Ferienhaus an und plant, ihm eine dauerhafte Wohnung bereitzustellen. Diese humane Geste nicht nur sicherte ihm ein Dach über dem Kopf, sondern auch die emotionale und soziale Unterstützung, die sein Leben transformierte. Edi benötigt weiterhin Unterstützung, insbesondere für seine medizinischen Bedürfnisse. Am Montagmorgen brach ein verheerender Brand im Clubheim der Admira Dornbirn aus, das vollständig zerstört wurde. Trotz des schnellen Einsatzes von 55 Feuerwehrleuten konnte das Gebäude nicht gerettet werden. Der Verlust betrifft nicht nur die Infrastruktur, sondern auch wichtige Materialien wie Dressen und Trainingsutensilien. Der Verein, der für seine Nachwuchsarbeit bekannt ist, steht nun vor erheblichen Herausforderungen. Die Brandursache ist noch unklar und wird untersucht. Vizebürgermeister Julian Fessler und der Vereinsvorstand betonen die Notwendigkeit eines schnellen Wiederaufbaus. Während die Solidarität innerhalb der Gemeinschaft wächst, um den Verein zu unterstützen. Der Bürgermeister von Bludenz, Simon Chan, wurde wegen Amtsmissbrauchs und falscher Beurkundung verurteilt. Das Urteil umfasst 11 Monate Haft auf Bewährung sowie eine Geldstrafe von 51.000 Euro, ist jedoch noch nicht rechtskräftig. Im Zentrum der Anklage steht ein Bauprojekt in der Forenburgstraße, bei dem Chan einen Bescheid unterzeichnet haben soll, der die erforderlichen Bedingungen nicht erfüllte. Chan plant, Berufung gegen das Urteil einzulegen. Da er von seiner Unschuld überzeugt ist und sich auf die Arbeit seiner Fachabteilung verlässt. Trotz der Verurteilung beabsichtigt er, im Amt zu bleiben und bei den kommenden Wahlen erneut anzutreten. In Lech sorgt der Bau des Luxuschalets Balegia für Aufregung. Obwohl eine kommunale Bauzeitenverordnung Lärmstörungen in der Wintersaison durch Baustellen verhindern soll, geht die Arbeit weiter. Bürgermeister Gerhard Lucian hat bereits alle rechtlichen Schritte unternommen. Einschließlich 11 Strafanzeigen, bleibt aber aufgrund der Zuständigkeit der Bezirkshauptmannschaft Bludenz machtlos. Diese sieht keine gesetzliche Grundlage für einen Baustopp. Bauleiter Josef Jenewein weist auf gesetzliche Regelungen und betont, dass Verzögerungen durch einen Baustopp und Wasserschäden die eigentlich geplante Fertigstellung bis 23. November verhindert haben.
Das waren die V-Plus-Charts, die interessantesten und meistgelesenen Geschichten der Woche. Und jetzt geht's weiter mit meinen Kolleginnen, die wieder auf der Straße unterwegs waren und mit den Menschen gesprochen haben.
Es ist die Woche vor Weihnachten und ich höre mich in der Dorabirer Innenstadt für unsere Umfrage der Woche um. Was haben Vorarlberger für Weihnachtstraditionen? Wie feiern sie gemeinsam mit ihrer liebsten Fest? Ihre Weihnachtstradition, die war schon vorbei, oder?
Ja, wir feiern immer 1-2 Wochen vorher mit Familien und Freunden, machen wir ein traditionelles Weihnachtsessen.
Das heißt, da kommt die Familie aus der ganzen Umgebung her und da gibt es ein schönes Fest?
Ja, meine Geschwister kamen und unsere engen Freunde kamen, also es war richtig schön.
Und an Weihnachten selbst, wie wird da gefeiert?
Einfach nur mit meinem kleinen Sohn und mit meinem Mann ganz gemütlich spazieren gehen, essen. Kartoffelsalat, Nudelsalat, Würstchen, wie sich das gehört.
Wie feiern denn ihr Weihnachten?
Wir feiern ganz traditionell Weihnachten, einfach in kleinem Rahmen mit der Familie zusammen.
Gibt es was ihr immer machen?
Wir schmücken immer am Vormittag zusammen den Baum und Mama kocht der Will. Am Nachmittag verbringen wir ganz gemütlich und gegen die Arbeit ist eine Bescherung.
Aber schön so in dem Fall.
Mal, wir mögen es alle so und ja, haben es eigentlich alle frei miteinander. Und um das geht es, glaube ich.
Ja, wir feiern Weihnachten ganz traditionell mit der ganzen Familie und ja, mit den Kindern, die dazugekommen sind. Und jetzt ist es natürlich nochmal viel, viel schöner.
Gibt es was ganz Spezielles bei Ihnen oder ist es ganz klassisch Baum, was Gutes zum Essen, Geschenkle?
Ja, ganz klassisch. Also wir dürfen den Weihnachtsbaum nicht sehen. Wir feiern das immer bei unseren Eltern oder daheim. Und wir tun zuerst Raclette essen, wie wahrscheinlich 99%. Und ja, dann klingelt es und dann dürfen wir erst den Weihnachtsbaum sehen. Dann wird gesungen und natürlich Geschenke auspackt.
Unsere Weihnachtstradition ist, am ersten Advent setzen wir alle zusammen und dann gibt es die ersten Kekse und Glühwein und Apfelbrot.
Und der Weihnachten selbst, gibt es da was, was die immer machen?
Ja, am zweiten Weihnachtsfeiertag sitzen wir zusammen und haben es einfach gemütlich, die ganze Familie.
Also was schön mit der Familie gemütlich feiern?
Nur ein bisschen feiern und zusammen hocken, ja. Kinder genießen, die strahlenden Augen am Christbaum. Das ist eh alles das Beste, oder?
Und das war wieder die Umfrage der Woche. Wir bedanken uns fürs Dabeisein und würden uns freuen, wenn Sie beim nächsten Mal wieder einschalten auf Ländle TV und auf Voller.at. Und jetzt geht's noch im Anschluss weiter mit dem Wetter für das Wochenende.
Guten Tag und willkommen beim Wetter. Der Samstag beginnt frostig, aber zunächst noch sonnig. Später ziehen Wolken auf und vereinzelt sind leichte Schneeschauer möglich. Gegen Abend setzt Niederschlag ein und die Temperaturen erreichen bis zu 6 Grad. Am Sonntag ist es recht trüb mit Regen und Schneeschauern. Die Schneefallgrenze sinkt im Tagesverlauf deutlich und in höheren Lagen wird es winterlich. Es bleibt außerdem windig mit Höchstwerten von 8 Grad. Am Montag bleibt es winterlich mit Schneeschauern. In den Bergen wird viel Neuschnee erwartet und die Höchstwerte liegen bei 5 Grad.